Bravo Talk, Lining Solutions. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir begrüßen euch zu unserem Bravo Talk und wollen uns über das Thema Gebäude- und Grundstücksentwässerung unterhalten. Mein Name ist Gunther Kaltenhäuser. Ich bin Geschäftsführer der Bravo Systems GmbH. Und bei mir sitzt Hans-Joachim Fritz. Und ich würde dich bitten, lieber Hans, dich erstmal vorzustellen.
Ja, mein Name ist Hans-Joachim Fritz. Ich bin bei Bravo Systems der Leiter für den Bereich Produktentwicklung, der sich so ein bisschen in zwei Bereiche gliedert. Einmal technische Produkte, die man braucht, um unsere Verbrauchsmaterialien verarbeiten zu können, und natürlich die Verbrauchsmaterialien selbst, die eingesetzt werden, um Abwassersysteme instand zu setzen, um es mal so zusammenzufassen. Und von mir auch natürlich ein herzlicher Gruß an unsere Zuhörer.
Wunderbar. Hans, wahrscheinlich fragen sich ganz viele Zuhörer, warum machen die das eigentlich? Kannst du das beantworten? Warum machen wir diesen Podcast?
Ja, wir haben ja in unserem Bildungszentrum immer wieder Gäste und stellen fest, die Wissenstiefe in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen, Gebäudeentwässerung, die ist doch vielleicht nicht bis ins letzte Detail ausgeprägt. Und wir möchten mit diesem Podcast das Wissen vermitteln, vertiefen und auch das Wissen über den Zustand der Leitungen und die Möglichkeiten der Instandhaltung vielleicht ein bisschen besser anzubringen.
Und woran liegt das aus deiner Sicht, dass das Wissen nicht so ausgeprägt ist? Ist das die große Unbekannte, die Gebäude- und Grundstücksentwässerung?
Ich glaube, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass viele Betreiber von Grundstücksentwässerungsanlagen die privaten Grundstücksbesitzer sind. Und die kommen mit dem Thema eigentlich gar nicht oder wenn überhaupt nur einmal in ihrem Leben in Berührung. Und zwar dann, wenn es zu einer Störung kommt in dem Entwässerungsanlagensystem. Ansonsten, wenn das Wasser abläuft, ist alles gut.
Okay, also das heißt, wenn die Dusche funktioniert, wenn in der Küche alles funktioniert, ich das heiße Nudelwasser abkippen kann, dann ist alles gut. Und die meisten machen sich wahrscheinlich gar keine Gedanken, was passiert mit dem Abwasser. Vielleicht steigen wir so ein, wie ist denn dieses Netz aufgebaut? Was passiert denn eigentlich dann mit dem Abwasser, wenn ich es in die Spüle kippe oder geduscht habe? Wo geht das denn hin?
Ja, du hast schon Spüle und Dusche erwähnt. Wir reden da von den sogenannten Entwässerungsobjekten, also alle Bauteile, die praktisch dafür gedacht sind, Abwasser aufzunehmen und abzuführen. Damit geht's los in den Wohnungen, in den Zimmern, im Badezimmer, in der Küche. Und dann läuft das Wasser über Leitungen mit in der Regel kleineren Querschnitten zu einem Sammelstrang. Das ist in der Regel der Fallstrang, der dann nach unten führt. Und dann geht es unter die Grundplatte und wird über möglicherweise noch Gruben oder Schachtanlagen zu einem Hauptsammler gebracht, der in der Regel unter der Straßenmitte irgendwo liegt. Dadurch entsteht natürlich ein weit verzweigtes System an Leitungen innerhalb des Gebäudes. Und so muss man sich das im Grunde vorstellen.
Das heißt, diese Leitungen sind eigentlich, also wenn man sie nicht wahrnimmt, sind sie versteckt im Gebäude.
Genau, in aller Regel, in Deutschland ist das am häufigsten so, dass die Leitungen unter Putz verlegt sind, so sagt man das, und in der Wand praktisch verschwunden sind und dann von Putz, von Fliesen, von Tapeten überdeckt sind, sodass sie gar nicht wahrgenommen werden.
Und wie sieht das dann im Keller aus oder wenn ich jetzt in meinem Garten stehe oder vor dem Haus?
Also im Idealfall gibt es sogenannte Revisionsöffnungen oder Revisionsschächte. Die bieten eine Zugänglichkeit, um die Leitung auch mal zu reinigen, zu spülen, wenn es zu Verstopfungen kommt. Die dienen der Instandhaltung im Grunde. In der Bausubstanz, die ein bisschen älter ist, fehlen diese Schächte aber auch sehr oft. Das heißt, man hat überhaupt keine Möglichkeit, an die Leitung ranzukommen, außer man nimmt das Entwässerungsobjekt selbst weg. Also die Toilette wird abgebaut im Badezimmer oder in der Küche, trennt man den Anschluss von der Spüle aus dem Rohr, aus der Wand und hat dann von da aus eine Möglichkeit, eine Zugänglichkeit zu schaffen und ein Rohr zu behandeln, zu reinigen, zu säubern oder auch zu reparieren.
Also ganz früher war es doch so, dass das Abwasser in Gruben gesammelt wurde. Aber ich glaube, das ist jetzt Geschichte. Ne? Also da gibt es irgendwo einen Anschluss an Straßenkanäle, öffentliche Kanäle.
Ja, also in Deutschland spricht man von einer Urbanisierungsrate von in etwa 97%. Das heißt, in dem Maße sind Grundstücke an Entwässerungsleitungen, an Sammelleitungen angeschlossen und die Sammelleitungen führen dann das Abwasser zu Klärwerken, Kläranlagen, die in der Regel von der Kommune, von der Gemeinde betrieben werden. Und da wird dann das Abwasser relativ zentralisiert gereinigt und erst wenn es dann wieder in einem sauberen Zustand ist, den natürlichen Gewässern zugeführt.
Mhm. Du hattest anfangs von Besitz geredet und erwähnt, dass die meisten Besitzer dieser Leitungen wahrscheinlich, wenn überhaupt, mit diesen Leitungen in Berührung kommen, wenn etwas nicht funktioniert. Wie sind denn die Besitzverhältnisse? Wem gehört denn dieses Netz in den Gebäuden und auf den Grundstücken?
Ja, also wie schon gesagt, der Betreiber, so nennt man das im Rechtsjargon auch, der Abwasseranlage, ist in aller Regel der Grundstücksbesitzer, der Eigentümer. Das kann eine Privatperson sein mit einem Einfamilienhaus, das kann eine Wohnungsgesellschaft sein mit einem Haus mit ganz vielen Mietwohnungen zum Beispiel. Das kann auch ein Gewerbebetrieb sein, der seine Produktionsstelle auf diesem Grundstück betreibt und nicht zuletzt auch öffentliche Träger von Immobilien wie zum Beispiel die Kommune selbst oder eben Einrichtungen wie Bahn, Bundeswehr und solche Dinge.
Mhm. Und damit haben wir schon einen Unterschied zu der Versorgung. Also meines Wissens ist es bei der Wasserversorgung oder auch bei der Elektrizität so, dass der Übergabepunkt der Besitz eigentlich im Haus ist und bis dahin ist der Betreiber verantwortlich. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es beim Abwasser eher so, dass der Grundstücksbesitzer verantwortlich ist für das Abwassernetz im Haus und auf dem Grundstück. Und dann gibt es halt irgendwo diesen Übergabepunkt.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass es im Abwasserbereich nicht ganz einheitlich definiert ist, wo denn jetzt der Übergabepunkt zwischen privater Verantwortung und öffentlicher Verantwortung zu sehen ist. Es gibt sogenannte kommunale Abwassersatzungen und darin ist von Kommune zu Kommune auch unterschiedlich geregelt, wer für welchen Teil der Abwasserleitung verantwortlich ist. In vielen Fällen ist das die Grundstücksgrenze. Es gibt aber auch die Definition, dass die Einmündung in den Hauptsammler, der auch in der Straßenmitte liegen kann, der Übergabepunkt ist oder eben ein Revisionsschacht, der sich zwischen Haus- und Grundstücksgrenze befindet.
Okay, das heißt, bei der Verbindungsleitung, die quasi das Grundstück mit dem öffentlichen Kanal verbindet, könnte es sein, dass sogar es zwei Besitzer gibt.
Ja, genau.
Okay. Wir hatten ja angerissen, dass es um das Duschen geht, also das Abwasser, was eben in Badezimmern produziert wird, in Küchen, in Gewerbeimmobilien, sicherlich noch in anderen Bereichen. Überall braucht man Wasser. Und es ist ja irgendwo, nennt man das häusliches Abwasser? Und welche Arten von Abwasser muss man eigentlich vom Grundstück wegbekommen?
Also in privaten oder auf privaten Grundstücken, auf denen Gebäude stehen, die dem Wohnzweck dienen, redet man tatsächlich von sogenanntem häuslichen Abwasser. Die Zusammensetzung ist definiert, da gibt es eine Normierung dafür. Da sind ein paar Säuren enthalten, da sind ein paar Laugen enthalten oder man geht davon aus, die eben in Waschmitteln enthalten sind, in Reinigungsmitteln enthalten sind. Und die chemische Belastung ist überschaubar. Im Vergleich dazu gibt es aber auch gewerbliche Abwässer, die können sehr unterschiedlich sein und können natürlich auch eine ganz andere chemische Zusammensetzung haben als jetzt ein häusliches Abwasser, das nur Wasser von der Dusche, vom Kochen, von der Küche oder eben von der Toilette beinhaltet.
Mhm. Gut, und was mit dem Regenwasser?
Das kommt hinzu, da muss man aber wissen, dass man in den letzten Jahrzehnten dafür Sorge getragen hat, dass man zumindest versucht hat, in Neubauten das Regenwasser vom häuslichen Abwasser getrennt abzuleiten, weil es macht ja keinen Sinn, sauberes Regenwasser einer Kläranlage zuzuführen, um es da zu reinigen, obwohl gar keine Belastung wie im häuslichen Abwasser vorhanden ist. Deshalb versucht man das eigentlich zu trennen. Es gibt natürlich immer noch sehr viele Mischwasserkanäle, wo praktisch Regenwasser und Abwasser gemeinsam abgeleitet wird. Das führt aber dazu, dass eigentlich die Kapazität der Kläranlage zu groß ausgelegt ist oder war in der Vergangenheit, was natürlich gerade in der heutigen Zeit unnötige Kosten verursacht.
Das klingt auch ziemlich clever, muss ich sagen. Also Regenwasser kann man ja für die Gartenbewässerung zum Beispiel benutzen, fürs Autowaschen vielleicht auch. Also
in der Zisterne auffangen auf dem Grundstück.
Ja, also der eine oder andere Autoliebhaber wird mich wahrscheinlich jetzt böse angucken, während er diesen Podcast hört. Aber es gibt Verwendungszwecke und dann ist ja wirklich Quatsch, das jetzt kilometerlang zu einer Kläranlage abzuleiten. Vielleicht nochmal auf das Problem zurück, um auf das Problem zurückzukommen. Ja, was ist denn das Problem eigentlich? Also wann werde ich aufmerksam auf so ein Problem im Abwassernetz, im Gebäude oder auf dem Grundstück?
Naja, das Problem ist im Grunde das Alter unseres Abwassernetzwerkes in Deutschland und auch in anderen Ländern. Also man hat begonnen, Abwasser mit Kanälen abzuleiten in der Römerzeit. Und Gründe dafür waren Krankheiten, die sich über das Abwasser verbreitet haben. Cholera und Pest seien da nur genannt als Beispiele. Und dann hat man natürlich irgendwann herausgefunden, dass das Abwasser auch ein Träger von Krankheitserregern ist und hat versucht, das zu kanalisieren und eben wegzubringen aus den Häusern, von den Straßen. Das lief ja früher durch die Straßenmitte und jeder ist damit mehr oder weniger stark in Berührung gekommen und hat dann angefangen, Kanäle zu bauen. Früher waren das Steinplatten, die aufeinandergestellt waren. Dann hat man irgendwann herausgefunden, wie man Rohre herstellt. Das waren dann Tonrohre, die man verlegt hat. Die gibt's heute noch, sogenannte Steinzeugrohre. Beton ist ein Werkstoff, der häufig eingesetzt wird im Bereich von Abwasserleitungen. Auch asbesthaltige Faserzemente war temporär ein beliebter Baustoff, gerade in den europäischen Ländern. Und heute ist man auch mit Kunststoffen im Rohrleitungsbau unterwegs. Polypropylen, PVC, die bekannten KG-Rohre findet man oft noch unter der Erde. Und so hat sich dann nach und nach ein Netzwerk aufgebaut. Neubau, kein Problem. Die Rohrleitungen sind immer besser geworden. Insbesondere die Dichtungselemente sind besser geworden. Die statischen Eigenschaften, der Widerstand gegen Verformung und gegen chemischen Angriff wurde natürlich immer weiterentwickelt. Aber die Substanz, die vorhanden ist, die in der Erde liegt, die ist ja schon Jahrzehnte alt. Und da haben sich natürlich Schäden etabliert sozusagen. Und man versucht heute, die entsprechend dann auch zu beheben.
Warum denn? Also ich meine, wenn ich es nicht sehe, ist es unter der Erde oder in der Wand, unter der Decke und das Wasser fließt ab, das Abwasser fließt ab.
Ja,
es gibt der Schaden nicht so schlimm.
Verschiedenste Schadensbilder sind da vorzufinden. Das geht los mit Undichtigkeiten an den Verbindungsstücken. Dann gibt es aber auch Risse in den Rohrleitungen, die am Ende die Tragfähigkeit gefährden. Und es gibt gerade bei Steinzeugrohren auch Scherbenausbrüche, also fehlende Rohrsegmente. Und überall da, wo so eine Undichtigkeit ist, besteht die Gefahr, dass Wurzelwerk von Bäumen, von Sträuchern in diese Leitung hineinwächst und am Ende zu einer Betriebsstörung führt. Es gibt eine Verstopfung. Papier bleibt hängen, mitgeführte Feststoffe bleiben hängen. Es gibt einen Rückstau. Im schlimmsten Fall bei einer entsprechenden Höhenlage ist der Keller vom Haus überschwemmt, weil das Abwasser nicht mehr abfließen kann.
Okay, gut. Ich glaube, das ist mittlerweile ganz, ganz vielen unserer Zuhörer bekannt. Rückstau, das heißt eben, man hat wirklich das Abwasser im Haus und ich meine, es ist ja Abwasser, du hast ja erwähnt, da sind auch bestimmte Stoffe drin, die schon im Grunde dann auch schadhaft sind, in Verbindung mit Pest und Cholera früher. Wenn ich jetzt Abwasser im Haus habe, ich stelle mir das so vor, das ist eigentlich der Worst Case, oder? Also ich habe dann eigentlich die Notwendigkeit, erstmal das Wasser rauszukriegen, aber danach eigentlich auch das Haus zu reinigen oder da, wo das Abwasser war, zu reinigen.
Genau. Diese Betriebsstörung, so wie wir das nennen, ist tatsächlich der Worst Case. Der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist praktisch ein Rückstau bis ins Haus, bis in die Wohnung. Und das ist natürlich verbunden mit Reinigungsarbeiten, mit Trocknung und mit diversen Maßnahmen. Das ist aber nicht das einzige Problem, das wir haben. Es geht auch um Infiltration und Exfiltration. Schmutziges, belastetes Abwasser gelangt ja durch diese Undichtigkeiten ins Erdreich und somit auch ins Grundwasser, das irgendwo die Rohrleitung umgibt bei erdverlegten Leitungen und belastet damit sauberes Grundwasser. Und umgekehrt, das Grundwasser bei entsprechender Höhenlage dringt in die Abwasserleitung ein und wird dann wieder zur Kläranlage geführt. Und ich habe vorhin ja schon darauf hingewiesen, dass man eigentlich versucht, sauberes Wasser rauszuhalten aus der Kläranlage, um keine Überkapazität bereitstellen zu müssen.
Also unterm Strich, das Netz im Gebäude und auf dem Grundstück muss funktionieren. Das Abwasser sollte eben möglichst durch das Netz abgeleitet werden, um dann eben auch in dieser Kläranlage, die du erwähnt hast, zu landen. Was kann man denn tun, dass es funktioniert? Also wir haben ja gelernt, wir wissen nicht, wie es ausschaut. Also ist es in den Wänden, in den Decken, unter dem Grundstück vergraben, versteckt? Und was kann man dann tun, um sicherzustellen, dass es funktioniert?
Naja, mittlerweile gibt es natürlich technische Weiterentwicklungen und daraus sind sogenannte Untersuchungssysteme entstanden. Das sind Kamerasysteme, die man über sehr lange Distanzen auch durch kleinste Öffnungen in Rohrleitungen einführen kann. Damit kann man zum Beispiel den Zustand einer Leitung untersuchen. Das wird dann auch mit einer Aufzeichnung früher auf einem Videoband, heute auf USB-Datenträgern oder Ähnlichem dokumentiert und man kann sich dann ein Bild von diesem Zustand der Rohrleitung verschaffen. Eine Alternative ist auch eine physikalische Dichtheitsprüfung. Das heißt, man beschlägt den Rohrraum mit einem Prüfdruck und stellt dann fest, ob der eben da stehen bleibt oder ob irgendwo der Prüfdruck entweicht. Das kann Luft sein, das kann Wasser sein, was man da als Prüfmedium einsetzt. Und so stellt man fest, ist die Rohrleitung dicht oder zeigt sie sogar mit dem Auge erkennbar offensichtliche Schäden.
Mhm. Und dann muss man eben, wie in anderen Bereichen des Hauses auch, wenn man Schäden findet, reparieren, instand setzen, erneuern. Ne? Lieber Hans, das war schon ein wahnsinnig intensiver Einstieg in das Thema und wir freuen uns darüber, dass wir so viele Zuhörer haben und freuen uns darauf, die Thematik noch weiter zu betrachten in unseren nächsten Podcast-Folgen und damit sagen wir auf Wiederhören.
Ich freue mich auf die Fortsetzung. Auf Wiederhören.